From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code FITNESS.
Bei ThyssenKrupp steigt die Nervosität. Konzernchef Miguel Lopez baut den Konzern massiv um. Das bedeutet noch mehr Stellenabbau, vor allem in der Zentrale in Essen.
Selten war die Verunsicherung über die Zukunft so groß wie heute. Wie groß wird zukünftig die ThyssenKrupp AG, also hier die Zentrale, sein? Da gibt es die wildesten Gerüchte. Die offiziellen Zahlen sind uns noch nicht vorgelegt worden. Und da dieser Prozess möglicherweise mehrere Jahre dauern kann, darf man nur eins nicht tun: Unsicherheit im Konzern schaffen, so dass die Menschen aufhören zu arbeiten, resigniert sind, Motivation verlieren.
Da steht ein harter Weg, eine Leidensepoche vor euch. Ich möchte euch da nicht irgendwas schönreden, es wird schrecklich.
Das waren ThyssenKrupp-Konzernbetriebsratschef Teki Nasikol und Jörn-Peter Urbanek, Arbeitnehmervertreter der mittlerweile aufgelösten IT-Abteilung von ThyssenKrupp. Beide rechnen mit massiven Auswirkungen auf die Beschäftigten, wenn der Plan von ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez Realität wird, den Traditionskonzern auseinanderzunehmen.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bei mir sitzt wie immer Ulf Meinke, unser ThyssenKrupp-Experte. Hi Ulf.
Hallo Olli.
Wir starten ins Jahr mit einem Rückblick auf das turbulente Jahr 2025. In unserer Dezemberfolge haben wir ja vor allem über die Stahlsparte gesprochen. Diesmal wollen wir mal wieder auf den Gesamtkonzern ThyssenKrupp blicken und uns die Fragen stellen: Was hat Lopez eigentlich erreicht? Was bedeutet das für den Konzern und seine Beschäftigten? Und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wobei der Rückblick da ein bisschen einfacher ist als der Blick in die Zukunft, oder Ulf?
Ja, da hast du wohl recht, Olli.
Es war ja wieder ordentlich was los bei ThyssenKrupp im Dezember. Am 9. Dezember hat Lopez die Jahresbilanz für das Geschäftsjahr 2024-25 präsentiert. Und man kann sagen, die ist mal wieder durchwachsen. Momentan möchte man irgendwie wirklich nicht in der Haut der ThyssenKrupp-Mitarbeiter stecken, oder?
Absolut. In vielen Beschäftigten, da gärt es, dass auch die Verunsicherung riesengroß. Am Tag vor der Jahresbilanz haben Mitarbeiter vor der Essener Konzernzentrale ihren Unmut kundgetan über die Entwicklung im Unternehmen. Ich habe da viel Verärgerung gespürt, auch eine Portion Frust und ja Desillusioniertheit, Niedergeschlagenheit. Die Botschaft der Menschen, die sich da versammelt haben, war: Vergesst uns nicht, wir sind auch noch da.
ThyssenKrupp-Chef Lopez hat ja im Frühjahr angekündigt, also im Frühjahr 2025, dass er den ThyssenKrupp-Konzern zu einer schlanken Finanzholding umbauen will. Er will, wie er gesagt hat, schrittweise alle Geschäftsbereiche verselbstständigen und für die Beteiligung Dritter öffnen. Kannst du das mal erklären für einen Laien? Was heißt das?
Ja, ich kann es mal mit einem Warenhausvergleich versuchen. Wenn wir sagen, ThyssenKrupp ist ein Warenhaus, da gibt es dann auch viele Produkte im Sortiment, alles unter einem Dach: Stahl, Autoteile, Düngemittelfabriken, Wasserstoffproduktionsanlagen, jahrelang auch U-Boote und andere Kriegsschiffe. Naja, und Lopez sagt jetzt, wir lösen dieses Warenhaus auf und bilden kleinere Unternehmen, die dann ausschließlich eins herstellen: Stahl, Autoteile oder Anlagen, aber eben nicht mehr alles herstellen unter einem Dach. Und die ThyssenKrupp AG soll an diesen einzelnen Unternehmen, die da entstehen sollen, beteiligt werden, als dann reine Vermögensverwalterin, als Finanzholding, so nennt es Miguel Lopez. Und diese Finanzholding soll dann schauen, dass Gewinn in die Kasse kommt.
Mit der Umsetzung dieses Plans hat Lopez im vergangenen Jahr, also 2025, schon begonnen.
Ganz genau, bei der Rüstungssparte TKMS, die ist an die Börse gegangen, das ist schon vor einigen Monaten passiert. Die wird nun aus Kiel gesteuert und das Modell TKMS soll nach dem Willen von Miguel Lopez für den Konzern die Blaupause sein.
Da sind wir wieder zurück bei den Beschäftigten, die wir eben schon gehört haben hier in der Zentrale. Denn wenn die Teilbereiche jetzt einzeln aufgestellt werden, braucht es die Zentrale in der heutigen Form schlicht nicht mehr.
So ist es. Die Konzernzentrale wird schrumpfen. Da bleibt nichts, wie es jetzt ist. Und die Frage für jeden einzelnen Beschäftigten wird dann sein, kann ich bleiben? Soll ich gehen? Und bekomme ich womöglich einen Job in einem ausgegliederten Geschäft? Also da ist eine Riesenunsicherheit.
Ja, weil es geht ja für viele Mitarbeiter am Ende um die berufliche Existenz. Du warst jetzt da bei den Protesten vor der Konzernzentrale. Erzähl mal, wie war das?
Ja, man kann schon sagen, die Gruppe von Beschäftigten, die hat wirklich an eine Art Trauergemeinde erinnert, die bezeichnenderweise auch noch die ganze Zeit im Regen vor der Konzernzentrale stand. Ich habe mit Sabrina Fischer gesprochen, einer Betriebsrätin einer ThyssenKrupp Service Gesellschaft, und die hat mir von einer zurückliegenden Betriebsversammlung erzählt und gesagt, ja, da hatten wir einen Sarg auf der Bühne. Klingt erstmal befremdlich, aber das ist natürlich so ein Symbol, und die Erwartungshaltung, die mit diesem Symbol zum Ausdruck kommt, ist eindeutig. Die Belegschaft rechnet damit, dass ihre Arbeitsplätze beerdigt werden.
Auch in diesem Fall muss man sagen, das ist jetzt keine Geschichte, die irgendwann in der Zukunft spielen wird, sondern tatsächlich hat das im Hintergrund alles schon angefangen, oder?
Ja, exakt. Die zentrale IT von ThyssenKrupp ist nach Darstellung der Arbeitnehmervertreter bereits aufgelöst worden. Und für den Kantinenbetrieb Delicate soll im September nächsten Jahres Schluss sein. So wird es in einem Schreiben des ThyssenKrupp-Betriebsrats geschildert. Dieses Schreiben wurde vor der Konzernzentrale verteilt. Für die Serviceeinheiten von ThyssenKrupp, die sich um Themen wie Finanzen, Immobilien oder den Einkauf kümmern, sei ein ähnliches Vorgehen zu erwarten, sagen die Betriebsräte. Sabrina Fischer hat erzählt, ja, wir müssen davon ausgehen, dass unser Betrieb geschlossen wird. Und sie hat gesagt, die Stimmung ist katastrophal.
Wir haben ganz am Anfang die Stimme von Jörn-Peter Urbanek gehört. Der ist Betriebsrat der IT. Man muss sagen, eigentlich war Betriebsrat der IT, denn wir haben gerade gehört, die IT ist aufgelöst worden. Das scheint schon passiert zu sein oder ist schon passiert oder gerade dabei. Kannst du erklären, was da gerade abläuft?
Ich fand den Auftritt von Herrn Urbanek sehr spannend, weil sich mir als Beobachter sofort die Frage gestellt hat, ist die Auflösung der IT-Abteilung sozusagen das Modell des Managements für andere Bereiche in der Zentrale? Urbanek hat berichtet, dass die IT-Abteilung ausgelagert sei und dass da eine neue Firma gegründet worden sei außerhalb von ThyssenKrupp, und von den bislang rund 220 Beschäftigten seien eben nur etwa 80 in die neue externe Firma rübergegangen und da angestellt worden. Ein Großteil der Belegschaft habe vor der Wahl gestanden, in eine Auffanggesellschaft zu wechseln oder ThyssenKrupp mit einer Abfindung zu verlassen. Das ist natürlich dann ein harter Einschnitt. Eine Abfindung federt das ein bisschen ab, aber da gibt es dann natürlich auch große Unterschiede. Bei der Höhe der Abfindung seien eben das Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit und die Höhe des bisherigen Gehalts entscheidende Faktoren gewesen. Da gibt es ja immer so Rechenformeln. Naja, Urbanek geht eben davon aus, dass es in anderen Abteilungen von ThyssenKrupp ähnlich ablaufen kann. Und er sagt, da steht ein harter Weg vor euch, und dann drückt er sich noch drastischer aus. Es wird schrecklich, wir haben das ja vorhin gehört.
Das war ja alles am Tag vor der Bilanzvorlage von ThyssenKrupp. Üblicherweise tagt in so einem Konzern dann auch immer der Aufsichtsrat. Haben die Aufsichtsratsmitglieder denn von den Protesten da was mitbekommen?
Ja, ich denke, das war das Ziel dieser Veranstaltung. Es ging den Organisatoren der Aktion vor der Konzernzentrale gerade auch darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Drei der Aufsichtsratsmitglieder sind dann auch zu den Beschäftigten gekommen, nämlich die Aufsichtsratsmitglieder der IG Metall. Jürgen Kerner gehörte dazu, der zweite Vorsitzende der IG Metall und auch Vizeaufsichtsratschef von ThyssenKrupp, also ein wichtiger Mann im Unternehmen.
Konnte der denn die Stimmung ein bisschen aufhellen oder den irgendwie Mut zusprechen, den Kollegen, die da gerade um die Zukunft ihrer Jobs bangen?
Stimmung aufhellen? Nein, das kann man ganz klar sagen. Er hat den Leuten wenig Hoffnung gemacht, dass die Konzernaufteilung noch zu stoppen ist. Dass die Geschäfte des Konzerns verselbstständigt werden, stehe, sagt er, nicht nur auf dem Papier, sondern finde faktisch statt. Insofern sei es klar, dass die Verwaltung kleiner werde, also die Konzernzentrale. Naja, Kerner hat dann so eine Art Warnung an den Vorstand von Miguel Lopez geschickt, es sei falsch, vorauseilend die Zentrale auf den Kopf zu stellen, es dürfe jetzt kein Aktionismus entstehen bei den Einschnitten. Na, und ähnlich hat sich auch Konzernbetriebsratschef Nasikol geäußert. Er pocht darauf, dass beim Umbau des Konzerns mit Augenmaß und Schritt für Schritt vorgegangen wird, sprich, dass der Umbau über mehrere Jahre gestreckt wird, eben nicht hoppla hopp, damit es nicht so hart für die Beschäftigten wird.
Das hier ist unsere Januar-Folge. Wir sind im Januar 2026. Nur um das mal einzuordnen, wir reden hier über Vorgänge, die kurz vor Weihnachten 2025 stattfinden. Und das finde ich ist auch schon bemerkenswert, weil das ist ja eigentlich so eine Phase, wo in anderen Unternehmen mal eine Betriebsfeier, Weihnachtsfeier gemacht wird, wo man vielleicht sich eher mal besinnlich ist. Ja, das war bei ThyssenKrupp jetzt mal wieder anders. Da war eher Drama.
Absolut. Die Arbeitnehmervertreter kritisieren auch, bislang habe die Konzernführung beim Umbau in der Zentrale intransparent agiert. Die Führungskräfte, so heißt es in diesem Flugblatt der IG Metall, werden durch Geheimhaltungsvereinbarung zum Schweigen verpflichtet. Und ich zitiere nochmal, die Kolleginnen und Kollegen aus den betroffenen Belegschaften erleben das Jahresende mit Unsicherheit und Angst. Obwohl 1500 Arbeitsplätze auf der Kippe stünden, seien die Mitbestimmungsgremien bislang über die geplanten Einschritte, Zitat, nur unvollständig informiert worden.
Ja, und das trotz 1500 Arbeitsplätzen, das muss man, glaube ich, nochmal wiederholen.
Das ist eine
wirkliche Nummer. Besonders bezeichnend oder vielleicht auch aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders erschreckend, finde ich ja, dass da auf der Liste der Abteilungen, die geschlossen werden sollen, auch die Kantine steht. Da würde ich mir ja komisch vorstellen. Also gehen die jetzt davon aus, dass überhaupt nicht mehr gearbeitet wird auf dem Konzerncampus in den kommenden Jahren? Weil dann brauchst du auch kein Essen mehr.
Ja, guter Punkt und wirkt in der Tat auch ein bisschen befremdlich. Die IG Metall sagt jedenfalls, ihr Stand sei der Kantinenbetrieb Delicate, der soll im September 2026 beendet werden. Dann geht auch das Geschäftsjahr bei ThyssenKrupp zu Ende. Die haben ja dieses versetzte Geschäftsjahr. Naja, auch aus der ThyssenKrupp-Küche sind einige Beschäftigte zu dem IG Metall-Stand gekommen, da rund um die Aufsichtsratssitzung und um einen Kochtopf haben Mitarbeiter des Kantinenbetriebs dann eine Trauerschleife gebunden mit der Aufschrift 1994 bis 2026. Sie müssen eben einfach davon ausgehen, dann ist Schluss für sie. Ob dann ein neuer Kantinenbetrieb für den Campus aufgemacht wird in Essen, dann vielleicht mit dem nächsten Betreiber. Ja, ich persönlich würde schwer davon ausgehen, dass das so ist. Aber erstmal sagt man den ThyssenKrupp-Leuten, das war's für euch. Naja, am nächsten Tag war bezeichnenderweise ja auch noch diese Bilanzpressekonferenz, wir haben sie erwähnt. Und da durften dann die Delicate-Leute auch die Menschen versorgen. Und das war ein sehr gutes Essen.
Hat geschmeckt.
Hat okay. geschmeckt.
Sehr gut. Lass uns mal über die Bilanzpressekonferenz reden. Man muss das kurz erklären. Bei ThyssenKrupp entspricht das Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr bei dem Konzern endet immer am 30. September.
Ganz genau. Und deswegen wurde jetzt auch die Zeit vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 beleuchtet. Also das ist das Geschäftsjahr 2024-25. Sorry, viele okay. Zahlen.
So eine Bilanzpressekonferenz ist ein richtig wichtiges Ereignis für ein börsennotiertes Unternehmen wie ThyssenKrupp. Es ist auch einer der wichtigsten Auftritte im Jahr für einen Konzernchef. Wie hat sich denn Miguel López präsentiert?
Ja, wie hat er sich präsentiert? Zunächst mal war er schon doch deutlich erkältet, das war ihm anzumerken. Der Mann ist ja auch viel im Flieger unterwegs, dann passiert sowas ja mal, aber wir ziehen ja hier auch durch. Naja, López hat seine Rede gestartet mit so einer Intonation, die beinahe so bundeskanzlerartig daherkam. Er sprach von der angespannten Weltlage, den Handelskonflikten und mahnte dann mit Werf Reformen an. Wir können ja mal reinhören und uns selbst ein Bild machen.
Das Problem ist nicht der Wandel, das Problem ist zögerliche Gestaltung. Was wir brauchen, ist ein anderer Blick, den Blick nach vorn, nicht zurück. Mehr Offenheit für Innovation und die Bereitschaft, Althergebrachtes nicht um seiner selbst willen zu bewahren, sondern neu zu denken, auch wenn es schmerzhaft ist.
Ich bin jetzt mal gemein, das klingt so ein bisschen wie Management-Sprech in der Krise Teil 1, das berühmte Handbuch, das es natürlich nicht gibt. López betont also wieder einmal, dass er massiv reformieren will. Fairerweise muss man sagen, da passen seine Worte zu seinen Taten. Er geht ja so hart an den Traditionskonzern ran, wie wohl niemand vor ihm. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, bringt das auch was? Ist das erfolgreich, was er da macht oder eher nicht?
Ja, gute Frage. Was man sagen kann, López hat die Strategie der Konzernteilung ausgegeben und 2025 dann auch den ersten Schritt getan. Er hat die Marinesparte TKMS verselbstständigt und an die Börse gebracht. Und das, ja, das kann man durchaus sagen, erfolgreich.
Darüber sprechen wir gleich noch intensiver. Ja,
gerne, aber zum Rückblick aufs Jahr gehört auch die große Zukunftsfrage für ThyssenKrupp hat López noch nicht beantworten können. Nämlich, was wird aus der Stahlsparte eben aus der Keimzelle des Unternehmens. Ja, da können wir am besten auch nochmal einen O-Ton von Lopez hören, wie da sein Konzept aussieht.
Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und die Voraussetzungen schaffen, damit Stahl auch in Zukunft in Duisburg produziert werden kann. Um dies sicherzustellen, hat der Stahlvorstand das industrielle Zukunftskonzept entwickelt, den Fahrplan für eine wettbewerbsfähige, moderne und nachhaltige Stahlproduktion. Ein bedeutender Meilenstein auf diesem Weg war der Abschluss des Sanierungstarifvertrags mit der IG Metall. Meine Damen und Herren, unser Ziel für die Zukunft ist klar. Wir richten den Konzern neu aus. Langfristiges Ziel ist die schrittweise Verselbstständigung aller Geschäftsbereiche und die Öffnung für die Beteiligung Dritter. Wir verselbstständigen unsere Segmente unter der Voraussetzung der Kapitalmarktfähigkeit. Diese umfasst neben einer zukunftsgerichteten Strategie auch überzeugende Ergebnisse sowie Strukturen für eigenständiges Handeln. Erst dieses Fundament schafft die Basis für den nächsten Schritt. In den Bereichen, in denen die Voraussetzungen für eine Verselbstständigung noch nicht gegeben sind, stärken wir gleichzeitig und gezielt die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit.
Wir steigern die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Das kann man übersetzen mit sparen. Die Kosten müssen sinken, Menschen werden entlassen, die Gehälter nicht steigen. Und das fand ich erstaunlich jetzt an den Nachrichten der vergangenen Woche. Nur für einen gilt das nicht. Lopez bekommt ein, ja, man muss das, glaube ich, so sagen, echt fettes Gehaltsplus.
Korrekt. Ich gucke gerne in die Zahlen rein, in die Berichte rein. Und da zeigt eben der Vergütungsbericht für 2024, 2025, dass sich die Bezüge von Lopez um mehr als 1 Million Euro erhöht haben auf rund 3,44 Millionen Euro. Und das ist eine prozentuale Steigerung beim CEO-Gehalt, die bei 47% liegt.
Das müssen wir kurz innehalten und nochmal betonen. Also Lopez verdient 1 Million Euro mehr als im Vorjahr. Sein Gehalt ist um fast 50% gestiegen. So ein Gehaltsplus hätten wir auch gerne, oder?
Wahrscheinlich würde ich sagen, nein, das ist zu viel für mich. Nee, aber okay, wahrscheinlich, wenn du es mir anbieten würdest. Wir könnten mal drüber reden. Ne? Aber lass uns lieber über Lopez reden. Noch krasser wird das ja, wenn man die Relation sieht, die Bezahlung für die ThyssenKrupp-Arbeitnehmer in Deutschland. Die hat sich im Geschäftsjahr 24/25 um durchschnittlich 1% erhöht, nämlich dann auf 73.000 Euro. Auch das lässt sich im Vergütungsbericht des Konzerns nachlesen.
Also faktisch stagnieren die Arbeitnehmergehälter, überall laufen Kürzungs- und Stellenabbauprogramme, aber der Chef, salopp gesagt, sahnt ab. Wie ist das angekommen?
Ja, man sieht, dass bei der Arbeitnehmerschaft oben ein dickes Gehaltsplus, unten wird gekürzt. Ja, nur um das nochmal zu betonen, nur wenige Tage vor der Bilanzpressekonferenz ist in der Stahlsparte ein Sanierungstarifvertrag für den Abbau und die Ausgliederung von 11.000 Arbeitsplätzen besiegelt worden. Und in dem Vertragswerk, das die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerseite unterzeichnet haben, sind unter anderem Vereinbarungen zu Altersteilzeit, Abfindung und zu einer Transfergesellschaft fixiert. Ja, und bei der Bilanzpressekonferenz führte Lopez auch aus, dass bis zum Jahr 2030 eine Verringerung der Personalkosten in der Stahlsparte um 10% geplant sei. Nein, da kann man sich dann denken, wie das so angekommen ist bei den Leuten.
Das ist eine Menge, 10% bis 2030. Was sagen die Arbeitnehmer gerade unter diesen Vorzeichen nun zum Gehaltsplus von Lopez?
Ja, da ist schon viel Empörung dabei. Ich habe Ali Güzel angerufen, den Betriebsratsvorsitzenden des größten Duisburger ThyssenKrupp-Standorts. Und den musste man nicht lange bitten, mir das zu kommentieren, was da im Vergütungsbericht steht. Er sagte, wenn wir bereit sind zu verzichten, damit sich der Konzern und der Stahl finanziell stabilisiert, dann kann es nicht sein, dass sich Herr Lopez bedienen lässt, so sagt es Ali Güzel. Und hat noch hinzugefügt, das ist weder sozial noch gerecht gegenüber den Beschäftigten. Ein Vorsitzender sollte sich dadurch auszeichnen, dass er das Ganze vorlebt.
Ja, und Güzel war nicht der Einzige, der sich empört hat. Da gab es eine ganze Reihe von Leuten.
Ja, in der Tat, Sarah Philipp hat sich gemeldet bei uns, die Vorsitzende der NRW-SPD. Und die hat gesagt, hier ist etwas vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Sie kommt ja aus Duisburg, ist also nah dran an ThyssenKrupp. Sie spricht von einem fatalen Signal, dass Lopez eine Gehaltssteigerung erhalte, während sich die ThyssenKrupp-Beschäftigten auf einen, wie sie sagt, harten Sparkurs einstellen müssen. Und die IG Metall mit dem Vorstand einen umfassenden Sanierungstarifvertrag ausgehandelt hat. Ich zitiere nochmal, sie sagt, es zeigt nicht nur mangelndes Fingerspitzengefühl, sondern beschädigt auch massiv die Glaubwürdigkeit der Konzernspitze, die gleichzeitig von allen Beteiligten verlangt, zum Wohle des Unternehmens kürzer zu treten.
Also wir sehen große Empörung, wir wollen aber fair sein, ne? Also das ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen und wir versuchen auch mal zu erklären, was dahinter steckt. Ne? Wie kommt es denn, dass das Gehalt von Lopez in diesen Krisenzeiten überhaupt so steigen konnte?
Na, um das zu verstehen, müssen wir in die Bilanz schauen, denn das Gehalt von Lopez hängt natürlich an bestimmten Parametern, Geschäftserfolg. Zum einen ist die Aktie getrieben durch die TKMS-Verselbstständigung kräftig gestiegen.
Ja, also man muss es mal erklären, die Aktie hat ihren Wert in diesem Zeitraum, also vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 mehr als verdreifacht. Konkret ist der Kurs von 3,48 Euro auf 11,68 Euro gestiegen. Das heißt, wenn das Gehalt von Lopez teilweise am Aktienkurs hängt, hat er also allein deswegen deutlich mehr Gehalt bekommen.
Ja, und dann schauen wir natürlich auch nochmal auf die Zahlen, die unter dem Strich stehen bei der Bilanz. Also die Frage, haben wir einen Gewinn? Und ja, sehen da tatsächlich einen Gewinn trotz Krise, der hat allerdings vor allem mit sogenannten Sondereffekten zu tun.
Ja, vielleicht müssen wir das auch mal erklären. Was sind Sondereffekte? Die Geschäftsberichte, dafür sind die da, sollen ja erklären, wie es einem Unternehmen geht. Und man unterscheidet da im Normalfall zwischen der normalen Geschäftstätigkeit, also das, was das Unternehmen so immer macht, wenn es da gut läuft, können nämlich Investoren davon ausgehen, dass es vermutlich auch gut weitergeht. Und dann gibt es quasi einmalige Geschäfte, also beispielsweise den Verkauf von Fabriken oder Unternehmensanteilen. Damit kann man dann in einem Jahr, wenn man das möchte als Unternehmen, tolle Zahlen produzieren. Aber im Zweifel sagt das relativ wenig über die Zukunft aus. Es kaschiert dann möglicherweise nur die Probleme.
Ja, und bei ThyssenKrupp ist es tatsächlich so, dass eine 500 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen worden ist. Das klingt erstmal gut. Zur Erinnerung, im Vorjahr waren es ja 1,5 Milliarden Euro Verlust, aber...
Genau, die entscheidende Frage ist, warum lief es auf dem Papier jetzt so viel besser als im Vorjahr?
Ganz genau, der positive Wert, der resultiert vor allem aus einer finanziellen Zuschreibung auf eine, ja, jetzt wird es wieder technisch, eine verbliebene Beteiligung des ThyssenKrupp-Konzerns am Aufzuggeschäft TK Elevator, also etwas, was da einfach in den Büchern steht, und das macht allein rund 900 Millionen Euro aus.
Ich glaube, das müssen wir auch nochmal erklären, also ThyssenKrupp gehört noch ein kleiner Teil dieser Aufzugsparte, die der Konzern vor ein paar Jahren verkauft hat. Und wir haben da auch schon drüber gesprochen, dieser abgetrennte Teil, die Aufzugsparte, läuft super gut und ist deswegen mehr wert, als man ursprünglich mal dachte. Man hat also jetzt diesen Wert dieser Beteiligung nach oben gerechnet, was ja konkret bedeutet, das hat niemand erwirtschaftet. Da ist auch kein Geld wirklich ins Unternehmen geflossen, sondern es ist ein höherer Wert auf dem Papier. Realisieren würde man diese Gewinne ja erst, wenn man ThyssenKrupp Elevator dann auch verkauft, also quasi die höhere Bewertung auch in real mitnimmt.
Genau, hat nichts mit der aktuellen Geschäftstätigkeit oder der Performance des Managements oder des Vorstands zu tun. Das ist einfach da dieser Effekt. Und dann kommt noch ein weiterer Effekt dazu, nämlich man hat ein Unternehmen verkauft in Indien, ThyssenKrupp Electrical Steel India. Und das hat auch nochmal erstaunlicherweise viel Geld in die Kasse gebracht. 320 Millionen Euro durch einen Firmenverkauf eines Stahlgeschäfts, muss man auch nochmal sagen.
Okay, das war jetzt alles ein bisschen nerdig. Ich hoffe, Sie sind mitgekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir halten mal fest, ohne den Verkauf dieses Unternehmens und die Buchung der Aufzugsparte hätte ThyssenKrupp ein kräftiges Minus gemacht. Also der Konzern ist eigentlich weiter schwer angeschlagen, trotz dieses Gewinns.
Ja, und auch der Ausblick auf das aktuell laufende Geschäftsjahr macht wenig zuversichtlich. An dem Tag selbst ist die Aktie von ThyssenKrupp auch ziemlich nach unten gerauscht. Denn die Perspektive ist finster für das aktuelle Geschäftsjahr, das ja im Oktober begonnen hat. Erwartet der ThyssenKrupp-Vorstand ein weiteres Verlustjahr. Unter dem Strich soll das Minus bei 400 bis 800 Millionen Euro liegen. Also das ist ein ordentlicher Batzen. Da soll sich auswirken, insbesondere nach Darstellung des Managements, dass der Konzern Rückstellung für die geplante Restrukturierung in der Stahlsparte bildet. Und ja, die Logik dahinter ist, wenn man es jetzt positiv nimmt, wir müssen erstmal Geld in die Hand nehmen für die Sanierung, für Abfindungs- und Transferprogramme. Das kostet erstmal und deshalb das Verlustjahr. Danach soll es aufwärts gehen, aber das muss man schon sagen, die Perspektive ist vage. Das hat man auch schon bei der Bilanzpressekonferenz gemerkt.
Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka'Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at ka'chava.com and use code FITNESS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, code FITNESS.
Eine interessante Frage bei ThyssenKrupp, mit der wir uns schon oft beschäftigt haben, ist ja, wie viel von diesem Gewinn, über den wir jetzt gesprochen haben, zahlt der Konzern an seine Eigentümer aus? Denn wir erinnern uns, die Krupp-Stiftung in Essen ist ja auf die Ausschüttung von Gewinnen, also die Dividende, wie es im Aktiensprech heißt, angewiesen.
Absolut. Und da lautet die Maßgabe Kontinuität. Die Konzernleitung von ThyssenKrupp will den Anteilseignern für das Geschäftsjahr 2024/25 erneut eine Dividende von 15 Cent die Aktie überweisen. Formal entscheidet darüber dann am Ende eine Hauptversammlung, die ist am 30. Januar 2026 in Bochum. Aber schon dreimal in Folge hat ThyssenKrupp eben das so gemacht und das heißt dann 93 Millionen Euro gehen pro Jahr an die Aktionäre und knapp 20 Millionen davon kommen dann bei der Krupp-Stiftung an, die ja eben ein Fünftel der Anteile in etwa hält.
Auch um das nochmal ganz konkret zu erklären oder festzuhalten, dem Unternehmen geht es nicht gut, aber es zahlt trotzdem Geld an die Besitzer aus. Geld also, das dem Konzern dann am Ende fehlt. Das gefällt vermutlich auch nicht jedem.
Ja, das vermutest du ganz genau richtig. Die IG Metall, die kann diese Entscheidung auch überhaupt nicht nachvollziehen. Jürgen Kerner, immerhin der zweite Vorsitzende der IG Metall und auch Vizeaufsichtsratschef von ThyssenKrupp, sagt ganz klar, ich zitiere mal, wir haben in allen Bereichen der ThyssenKrupp AG sehr schmerzhafte Einschnitte bei den Belegschaften, Standortschließung, Personalabbau im vierstelligen Bereich, teils auch mit Kündigung, Entgeltverzicht und vieles mehr. Und die Auszahlung von 93 Millionen Euro entzieht dem Unternehmen Kapital, während notwendige Investitionen teilweise unter dem Vorbehalt der Finanzierungsfähigkeit des Konzerns stehen. Zitat Ende. Ja, aus diesen Gründen ist die IG Metall auch gegen die Dividende und wie ich gehört habe, soll dieses Thema auch ja durchaus zum Konflikt im Aufsichtsrat geführt haben. Die tagen ja hinter verschlossenen Türen, aber nach meinen Informationen hat da die Arbeitnehmerseite geschlossen dagegen gestimmt, sprich, sie musste mal wieder überstimmt werden durch die Doppelstimme von Siegfried Russwurm, das ist ja der Aufsichtsratsvorsitzende, war lange BDI-Präsident und das passt ja gar nicht so zu dieser ja doch gefühlten Annäherung von Gewerkschaft und Konzernleitung so in den vergangenen Monaten, also da hat es wieder ordentlich geknallt beim Thema Dividende.
Ich fasse es, weil es wirklich, finde ich, echt wichtig ist, noch einmal zusammen, also es wird an allen Ecken und Enden gespart, es stehen massive Einschnitte bevor, aber die Eigentümer genehmen sich wieder einen Griff in die ohnehin schon leere Kasse und der Chef kriegt ein krasses Gehaltsplus, während alle anderen um ihre Jobs bangen.
Du bist ja fast schon zum Arbeiterkämpfer hier, Olli. Was ist los
ja, ich
mit
bin,
dir?
Ich bin auch total verwundert. Schreck vor sich selbst. Nein, aber, aber es ist halt wirklich, also man kann da durchaus sagen, richtig Fingerspitzengefühl scheint da der ein oder andere nicht zu haben. Ulf, wir müssen auch nochmal über Navin Jindal sprechen, dem wir uns in der vergangenen Folge intensiv gewidmet haben. Das ist der indische Investor, der gerade eine unverbindliche Offerte für die Stahlsparte von ThyssenKrupp vorgelegt hat. Wer die ganzen Details wissen will, kann gerne die letzte Folge vom Dezember nochmal nachhören. Hat Lopez denn bei der Bilanzpressekonferenz Neues verkünden können, was den Verkauf der Stahlsparte angeht?
So richtige News waren nicht dabei, aber es ist klar geworden, Lopez setzt darauf, dass die Gespräche mit Jindal erfolgreich verlaufen und dann eben, ja man muss das so sagen, ein Verkauf der Keimzelle, dieses Essener Traditionskonzerns bald Realität würde. Jindal, wie Lopez sagt, sei durch und durch ein Stahlprofi. Und er schildert dann die ganzen Vorteile, die Jindal mitbringe, zur Erinnerung. Das hat er bei dem Tschechen Daniel Kretinsky übrigens auch mal gemacht. Und das hat sich ja dann zerschlagen. Naja, zu Jindal sagt Lopez jetzt, Vorteil sei, dass Jindal noch nicht in Deutschland aktiv sei und jetzt über ThyssenKrupp dann Zugang zum europäischen Automobilmarkt erhalte. Jindal, so lobt Lopez, habe Zugriff auf Minen in Afrika und damit auch auf Rohstoffe, von denen ThyssenKrupp profitieren könne. Und dann sagt Lopez so einen typischen Lopez-Satz in der Mischung aus Deutsch und Englisch und er sagt, es ist ein optimaler Fit. Also ich übersetze es mal mit meinen Worten, es passt mit Jindal.
Wir müssen aber festhalten, durch ist das Ding noch lange nicht, oder?
Nee, auf jeden Fall ist das Ding noch nicht durch, zumindest Stand jetzt, da wir hier sprechen. Es gibt viele offene Fragen, die auch bei der Bilanzpressekonferenz zum Teil thematisiert worden sind. Ein Punkt ist, erzeugt durchaus Verwunderung, dass Jindal über eine Firma in Mauritius, also afrikanischer Inselstaat Mauritius, die da in Mauritius ansässig ist, dann ThyssenKrupp-Stil kaufen will.
Das klingt merkwürdig.
Klingt merkwürdig. Er ist auch angesprochen worden bei der Bilanzpressekonferenz und Volkmar Dienstuhl, das ist ja der Mann im Vorstand, der für Firmenverkäufe und Übernahmen zuständig ist, sozusagen qua Amt, der sagte dann, naja, die Offerte von Jindal, die sei durch ein Unternehmen aus der Jindal-Gruppe gestützt, die Substanz habe, also er relativiert das sozusagen auf Nachfrage.
Aber so richtig eingegangen scheint er darauf nicht zu sein, warum das jetzt auf Mauritius sitzt?
Nee, also das gibt dann ja oft bei Fragen, die man nicht gut beantworten kann, so Formel-Antworten und das war in diesem Fall der Punkt.
Auch ein weiteres Thema, was immer virulent bleibt, ist HKM, also die Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg, riesiges Stahlwerk mit auch 3000 Mitarbeitern, an dem ThyssenKrupp beteiligt ist. Da wird erwogen, die ganze Hütte dicht zu machen. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Gab es da News?
Auch nicht. Da geht die Hängepartie weiter. Die Zukunft von HKM ist nach wie vor offen und es gibt da noch keine Entscheidung. Lopez betont natürlich, dass da verschiedene Optionen geprüft werden. Es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei dieser gesamten Sanierung, die für ThyssenKrupp Steel geplant ist, denn dass sich ThyssenKrupp Steel von HKM trennt, ist Teil dieses gesamten Sanierungspaketes. Also wenn das nicht vollzogen würde, dann würde sozusagen dieser Sanierungsplan nicht realisiert. Und hinzu kommt, dass es auch, das spürt man wirklich, Spannung in den Verhandlungen gibt zwischen ThyssenKrupp und dem Salzgitter-Konzern. Das ist ein großer niedersächsischer Konzern, an dem unter anderem auch das Land Niedersachsen beteiligt ist. Da gibt es Spannungen. Salzgitter ist ja der zweitgrößte Eigentümer bei HKM. Alles ganz schwierig dabei, HKM.
Ulf, wir reden, wenn es um ThyssenKrupp geht, sehr viel über den Stahl, weil hier die Krise besonders groß ist.
Ja, und weil wir hier natürlich auch die großen Standorte haben. Wir haben in Duisburg Europas größten Stahlstandort mit ThyssenKrupp. Dann haben wir in Bochum einen großen Standort, in Gelsenkirchen Electrical Steel. Da gab es übrigens jetzt auch nochmal aktuelle Entwicklungen, dass nochmal erstmal ja bis auf Weiteres quasi das Werk stillsteht in Gelsenkirchen. Also auch ja Wahnsinn, was da passiert. Und dann haben wir in Südwestfalen noch viele Werke und in Essen die Konzernzentrale. Das ist einfach ein Riesenfaktor hier in Nordrhein-Westfalen.
Aber bei ThyssenKrupp geht es um mehr als um Stahl. Es ist ja am Ende ein sehr breit aufgestellter Industriekonzern und wir müssen jetzt, wie angekündigt, auch mal wieder über die anderen Bereiche reden, auch wenn uns der Stahl so viel Spaß macht.
Sehr gerne, Olli. Ich bin dabei.
Wir haben es am Anfang bereits gesagt, Lopez hat sich zum Ziel gesetzt, den Konzern komplett neu aufzustellen, also auseinanderzunehmen. Eine Abspaltung ist Lopez mittlerweile gelungen. Die maritime Rüstungssparte, TKMS, ist im Oktober an die Börse gegangen. Und da stellt sich jetzt die Frage, was bedeutet denn die Neuaufstellung für das Unternehmen und seine Beschäftigten?
Ja, viele ThyssenKrupp-Chefs, wir haben das hier auch schon mal so formuliert, die hatten ja das Ziel, den Laden zusammenzuhalten. Und Lopez macht genau das Gegenteil. Er nimmt den Konzern auseinander. Die Logik dahinter, die Einzelteile sind mehr wert als das Ganze. Und die werthaltigen Teile sollen dann Kapital für Wachstum reinholen, beziehungsweise dann jeweils auch für sich selbst dann das Wachstum gestalten, weil es soll ja keine Quersubventionierung geben, also Geld aus dem einen Bereich in den anderen pumpen. Und das Ganze, ja, so die Lopez-Logik, soll Kräfte freisetzen.
Trotzdem gefällt das nicht jedem.
Absolut, denn die Fragen sind ja auch nachvollziehbar. Wird hier ein wichtiger Konzern filettiert, um ja Aktionärsinteressen zu befriedigen, ohne die Interessen der Beschäftigten und der Allgemeinheit dabei angemessen ja einzupreisen? Eine Stadt wie Essen, ja, die war mal stolz oder kann jetzt auch noch stolz darauf sein, die Heimat für die Zentrale eines so großen, traditionsreichen und auch ja stolzen Unternehmens zu sein. Aber was ist, wenn da nicht mehr viel übrig bleibt? Was dann?
Blenden wir jetzt mal die Kritik aus. Wir haben darüber schon viel gesprochen. Wir müssen aber darüber reden, ob diese Strategie, die Lopez da verfolgt, wirtschaftlich überhaupt Sinn ergibt. Wie weit ist denn Lopez bisher gekommen beim Konzernumbau im Jahr 2025?
Ja, man kann sagen, einmal hat es geklappt mit TKMS. Am 20. Oktober war der erste Handelstag der Aktie und bei Börsengängen wie diesem, da gibt es ja immer salopp gesagt, wenn es gut läuft, so eine schöne Party auf dem Parkett der Frankfurter Börse, so war es dann eben auch bei TKMS. Da gab es Grund zu feiern, man kann sagen, endlich mal in diesem krisengeschüttelten Unternehmen, die Stimmung war gelöst, wie lange nicht. Es gab nämlich echtes Kursfeuerwerk zum Start. Mit 60 Euro ging es los und dann ist die Aktie sogar nochmal kräftig gestiegen.
Also Plan geglückt?
Plan geglückt, kann man sagen. Der Kurs lag Mitte Dezember bei knapp 70 Euro. Mal zur Einordnung, das heißt, dass TKMS, also dieses abgespaltene Unternehmen, rund 4,4 Milliarden Euro an der Börse wert ist. Man nennt das ja immer dann Marktkapitalisierung. Und wenn man sich die ThyssenKrupp AG anschaut, also eigentlich das Unternehmen, aus dem TKMS hervorgegangen ist, dann hat dieses Unternehmen zum gleichen Zeitpunkt eine Marktkapitalisierung von rund 5,6 Milliarden Euro erreicht.
Also Marktkapitalisierung, vielleicht, um das wirklich nochmal ganz klar zu machen, das ist das Preisschild, das die Börse quasi einem Unternehmen anhängt. Für so viel Wert halten Anleger einen Konzern.
Ganz genau so ist das. Die Börse bewertet, um das nochmal festzuhalten, TKMS fast schon so hoch wie den gesamten Rest des ThyssenKrupp-Konzerns. Okay, da ist noch ein gewisser Unterschied drin, aber man kommt sich da schon doch recht nah. Und dieser verbliebene ThyssenKrupp-Konzern, der hat halt viel unter einem Dach. Stahl, Autoteile, Werkstoffhandel, Anlagenbau. Und das alles zusammen ist schwieriger zu verkaufen an der Börse. Und für Lopez, der kann das natürlich jetzt mal so als Bestätigung seiner Strategie nehmen. Erstmal, dass bei TKMS geklappt hat, ein Kronjuwel aus der Schatulle genommen, poliert, einzeln verkauft. Und dessen Wert ist nun fast so hoch wie der des gesamten restlichen angestaubten Konzerns.
Nun muss man aber da natürlich diese erfolgreiche Ausgliederung einmal einsortieren. Ein bisschen Kontext hilft ja meist. Mit dem Krieg in der Ukraine, der Zeitenwende, den weltweiten Spannungen, den massiven staatlichen Investitionen in Rüstung, da muss man sagen, gibt es eine große Sonderkonjunktur. Vor ein paar Jahren war das Marinegeschäft eher so ein Sanierungsfall. Jetzt ist plötzlich das Produkt gefragt. TKMS ist als Marineschiffbauer im Rüstungssektor tätig. Anders gesagt, da hat man ja so ein bisschen das richtige Geschäft zum perfekten Zeitpunkt ausgegliedert. Und damit stellt sich ja die Folgefrage, lässt sich dieser Erfolg eigentlich auf die anderen Geschäftsbereiche übertragen?
Na, das ist der springende Punkt, wenn wir da mal nach vorne blicken. Die Lage bei den verbliebenen Sparten ist nämlich eine ganz andere als bei TKMS. Viele Geschäfte leiden unter der schwachen Konjunktur. Das gilt eben nicht nur für den Stahl, sondern auch für etwa das Autozulieferergeschäft und auch insbesondere den Anlagenbau im ThyssenKrupp-Konzern.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen würden, diese anderen Bereiche sollten eigenständig an die Börse gehen, das wäre jetzt mit Sicherheit nicht so ein Selbstläufer wie bei TKMS im Oktober.
Sehe ich absolut so. Bei TKMS hat Lopez die Abspaltung bzw. Verselbstständigung vollzogen, die am leichtesten möglich war. Bei der Stahlsparte sehen wir, hier wird über einen Verkauf gesprochen, also nicht über einen Börsengang. Hier geht es darum, übernimmt Jindal. Und das ist natürlich dann der radikalste Weg, dass wir geben da was raus aus dem Unternehmen.
Aber da müssen wir nochmal festhalten, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dieser Verkauf wird dem Konzern kein Geld in die Kasse bringen wie ein Börsengang. es ist ja sogar von einem negativen Kaufpreis die Rede. Also ThyssenKrupp muss Geld zahlen, um den Stahl und dessen Risiken, insbesondere auch Pensionsverpflichtungen etc. loszuwerden.
Ja, ganz genau. Mein Eindruck ist, es dürfte für Lopez auch über die Stahlsparte hinaus schwierig sein, im angespannten wirtschaftlichen Umfeld schnell und erfolgreich weitere Abspaltung zu realisieren. Am ehesten ging es wohl noch bei der Werkstoffhandelssparte, die ja von Ilse Henne geführt wird. Sie ist auch Mitglied des Vorstands. Bei der Autozuliefersparte von Volkmar Dienstuhl geführt, da stellt sich schon die Frage, ob dieser Bereich überhaupt groß und profitabel genug ist für eine eigenständige Aufstellung.
Es gibt also durchaus Zweifel, ob die Strategie von Lopez nach diesem Anfangserfolg so weitergehen kann. Am Ende muss ich da immer wieder an deine alte These denken, vielleicht bleibt ThyssenKrupp der Ankündigungsweltmeister, wie du immer sagst.
Ja, das wäre dann so, wir wollen es nicht herbeireden. Schauen wir mal, interessant finde ich in diesem Zusammenhang, wie sich Miguel Lopez am 9. September 25 in einer internen Botschaft an die Beschäftigten geäußert hat. Uns wurde die Nachricht zugespielt als Redaktion. Lopez schreibt da, ich zitiere mal, eine Eigenständigkeit ist möglich, wenn ein Segment dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich ist und die Voraussetzungen für die Kapitalmarktfähigkeit erfüllt. Und er sagt, wo das heute noch nicht der Fall ist, konzentrieren wir uns gezielt auf die Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Das Konzept wird derzeit sorgfältig vorbereitet und zeitnah dem Aufsichtsrat vorgestellt. Das sollte jetzt passiert sein. Naja, der Punkt ist, von schnellen weiteren Verselbstständigungen ist da keine Rede. Man muss ja nicht immer nicht nur das lesen, was da steht, sondern das auch, was da nicht steht. Und das ist auch eine Botschaft.
Ja, und was da indirekt steht, es muss weiter gespart und saniert werden, damit die Unternehmensanteile erstmal attraktiv werden für Anleger. Das klingt schon ein bisschen wie auf Zeit spielen, oder?
Naja, diesen Satz, wir haben uns Zeit gekauft, den habe ich in vielen, vielen Jahren bei ThyssenKrupp oft gehört. Im Zusammenhang mit der geplanten Zerlegung spricht Lopez jetzt hier von einem zweistufigen Ansatz. Demnach könnten bestimmte Geschäfte früher, andere dann erst später ausgegliedert werden. Geschrieben hat Lopez den Text halt auch kurz vor einer Aufsichtsratssitzung. Er muss ja immer Rechenschaft ablegen. Was habe ich erreicht? Was kann ich noch weiteres erreichen? Und hat dann so dieses typische, also dieses Wort Finanzholding soll natürlich erstmal immer beim Kapitalmarkt gut ankommen. Aber ich glaube auch, die fragen sich dann langsam, ja, was steckt denn da konkret hinter? Geht das denn überhaupt?
Hat Lopez eigentlich irgendwo schon mal intern, extern gesagt, was jetzt so sein Zeitplan, welcher Reihenfolge die Ausgliederung der Sparten erfolgen soll?
Eine offizielle Reihenfolge oder Zeitplan gibt's noch nicht, da wir hier jetzt sprechen. Ich habe auch gezielt extra nochmal bei der Bilanzpressekonferenz nachgefragt, ja, wann ist denn der nächste Bereich verselbstständigungsready? Und da hat Lopez doch sehr ausweichend geantwortet.
Halten wir es nochmal fest, wer es mit Sicherheit nicht ist, ist die Stahlsparte. Die dürfte an der Börse kaum reißenden Absatz finden. Also es ist auf jeden Fall schwer vorstellbar, dass massenhaft Anleger sagen, da stecke ich mein Geld rein.
Zumindest dieses Modell Börsengang. Ne? Also jetzt mal Thekenwissen vielleicht auch für alle ThyssenKrupp-Nerds, die hier zuhören. Es gab ja mal Pläne für einen Börsengang der Stahlsparte, allerdings schon beerdigt im Sommer des Jahres 2000, also zur Jahrtausendwende, da wurde der Börsengang bei ThyssenKrupp abgesagt. Als Grund damals nannte das Unternehmen die geringe derzeitige Bewertung des Stahlsektors. Kursniveau gab es damals, die Einschätzung wäre nur erreicht worden, dass den Warenwert der Stahlaktie nicht mehr widerspiegele. Aber das waren noch die Zeiten von Eckhard Schulz als ThyssenKrupp-Chef.
Ja, damals war man noch selbstbewusster als heute, aber zurück in die Gegenwart. Wir wollen ja nicht abschweifen, auch wenn wir das manchmal etwas tun. In vielen Geschäftsbereichen leidet ThyssenKrupp derzeit unter der allgemein angespannten Lage in der Industrie und das macht Abspaltung schwer, muss man einfach so festhalten.
Genau, TKMS war einfach was Besonderes. Das hat auch beispielsweise Ingo Speich von der Sparkassenfondsgesellschaft Deka mir schon vor einigen Wochen mal im Gespräch, wie ich finde, ganz gut herausanalysiert. Er sagt, die Produkte von TKMS sind nachgefragt und technologisch führend. Und diese Kriterien gelten aber für alle Bereiche von ThyssenKrupp eben nicht, sagt Herr Speich. Und ich finde, der Befund ist nach wie vor aktuell.
Du hast eben schon die Werkstoffhandelssparte Material Services erwähnt, die am ehesten als Kandidat für eine Ausgliederung gilt, weil es der Bereich ist, der momentan auch am eigenständigsten, am profitabelsten ist. Wie läuft das denn bei denen gerade?
Ja, Material Services ist ein interessantes Geschäft. Die laufen ja im Konzern immer merkwürdigerweise unter dem Kürzel MX. Da zeigt sich am ehesten noch der, wie meine Kollegin Annette Becker mal geschrieben hat, der nächste Börsenaspirant, Annette Becker von der Börsenzeitung. Sie hat ein Gespräch geführt mit Ilse Henne und MX-Finanzchef Daniel Vodera und schrieb danach, der erste Handelstag der TKMS-Aktie macht Lust auf mehr. Entsprechend läuft sich der Werkstoffhandel zum Gang aufs Börsenparkett langsam warm. Auch wenn das von Analysten vergebene Etikett Kronjuwel aus dem Portfolio von ThyssenKrupp wohl TKMS vorbehalten bleiben dürfte.
Also halten wir fest, MX ist auf jeden Fall kein Kronjuwel, könnte aber dennoch zu Geld gemacht werden.
Ja, kann man so sagen. Also der Finanzchef betont jedenfalls, dass der Werkstoffhandel profitabel sei, sagt, wir sind in jeder Marktphase in der Lage, einen positiven Cashflow auszuweisen. Material Services könne sich selbst finanzieren. Wichtiger Punkt halt für die Eigenständigkeit. Aber er sagt auch, um kapitalmarktfähig zu sein, müssen wir die Transformation des Geschäftsmodells weiter vorantreiben und die Organisation vorbereiten. Wir haben noch nicht alle erforderlichen Abteilungen aufgebaut. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Du musst ja quasi überhaupt eigenständig funktionieren können. Das kostet ja auch Zeit und Organisationsaufwand. Was das Geschäftsmodell angeht, will sich die ThyssenKrupp-Sparte mit ihren rund 15.500 Beschäftigten als Lieferkettenprofi profilieren. So würde ich das mal formulieren. Also ausgehend vom Materialhandel will man allerlei Services, also Dienstleistungen anbieten.
Ist vielleicht eine naive, aber vielleicht auch relevante Frage. ThyssenKrupp ist ein Stahlkonzern, MX ist ein Stahlhandelskonzern. Gibt es überhaupt Sinn, den Stahlhandel als eigenständigen Konzern ohne Stahlproduktion aufzustellen?
Ja, ist mit Sicherheit ein spannender Punkt. Frau Henne sagt dazu, wir sind längst mehr als der verlängerte Arm vom Stahlbereich. Hat sie auch im Gespräch mit meiner Kollegin Nadine Bös von der FAZ formuliert. Sie sagt, weniger als 10% von dem, was wir verkaufen, kommt noch aus unserem eigenen Stahlwerk. Also man ist quasi anbieterunabhängig. Mit rund 12 Milliarden Euro jährlich ist Material Services übrigens die umsatzstärkste Einheit im ganzen ThyssenKrupp-Konzern. Und nebenbei bemerkt, Klöckner & Co., geführt vom früheren ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff, hat auch das Geschäftsmodell des herstellerunabhängigen Werkstoffhändlers. Ist also nicht ungewöhnlich. Die ThyssenKrupp-Sparte MX verkauft übrigens nicht nur Stahl, sondern auch andere Metalle, Nickel, Kobalt, Aluminium, auch Kunststoffe.
Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, wenn man so ein Unternehmen an die Börse bringen will, dann braucht man natürlich auch eine schöne Geschichte, eine Story, die man irgendwie erzählen kann und dass das Unternehmen total attraktiv wirkt und man denkt, wow, da muss ich mein Geld reinstecken. Gibt es die schöne Erzählung bei ThyssenKrupp Material Services schon?
Na, da müssen wahrscheinlich noch so Erzählprofis ran, die besser bezahlt werden als Journalisten. Aber was ich so mitgenommen habe, das Selbstverständnis ist, man ist kein reiner Händler, sondern eher ein Werkstofflogistiker. Und eben dieser Service-Gedanke, den will man ja pushen. Das Unternehmen bietet ganze Lieferketten zu planen und zu managen. Mehr als 20% des Umsatzes, sagt Frau Henne, generiert MX nach ihrer Darstellung schon in Wachstumsindustrien, wie zum Beispiel Luftfahrt, Verteidigungsindustrie oder Datencenter. Naja, ansonsten ist die Sparte in den klassischen Industrien zu Hause. Automobilbau, Baubranche, Maschinenbau, Metallverarbeitung, all sowas.
Na, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, die Story auf den Punkt zu bringen.
Das ist auch nicht mein Job, ne?
Nein. Bislang läuft die Sparte auch in der Öffentlichkeit noch ziemlich weit unter dem Radar, oder?
So ist es. 2024 war Ilse Henne schon mal auf dem Podium bei der Bilanzpressekonferenz im Essener Konzernquartier. Darf man so sagen, da spielte sie praktisch keine Rolle. Die Fragen gingen immer nur an die anderen. Das war zugegebenermaßen 2025 gar nicht so anders. Aber das Interesse an Frau Henne steigt, weil sie ja auch Aufsichtsratsvorsitzende von ThyssenKrupp Steel ist und damit eine ganz wichtige Rolle auch in diesem Heimatmarktgeschäft hat. Zur Erinnerung, Frau Henne hat ja die Aufgabe von Sigmar Gabriel übernommen. Immerhin ehemaliger Vizekanzler, der war ja Aufsichtsratsvorsitzender und dann gab es den großen Knall. Kann man ja noch in einer unserer früheren Folgen nachhören.
Ja, bei ThyssenKrupp hat gefühlt alles mit allem zu tun. Der eine beaufsichtigt den anderen, der wiederum einen selbst beaufsichtigt. Ja. Es ist komplex. Du hast gerade an den großen Streit mit Lopez, zwischen Lopez und der IG Metall erinnert. Das finde ich interessant, wenn wir jetzt auf das Jahr 2025 zurückblicken. der war am Anfang des Jahres sehr groß. Jetzt in den letzten Monaten des Jahres hatte man so ein bisschen den Eindruck, es ist ruhiger geworden. Heißt das, der Konflikt ist gelöst oder ist das nur etwas zugeschüttet oder verdrängt worden und es schwelt eigentlich im Hintergrund weiter?
Ja, wahrscheinlich von allem so ein bisschen. Mein Eindruck ist, aus taktischen Gründen halten einige still, die unzufrieden sind mit Lopez. Na, zumindest halten sie still in der Öffentlichkeit. Aber die Konflikte von Lopez mit der IG Metall oder von der IG Metall mit Lopez werden immer wieder sichtbar.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, nehmen wir mal die Hauptversammlung Anfang August, die für den TKMS-Börsengang da stattgefunden hat, bei dem außerplanmäßigen Treffen. Gab es ja viel Zustimmung erstmal der Aktionäre. 99,9% die Mehrheit für dieses Projekt.
Ja, das sind sozialistische Zustimmungsraten, ja. Aber gut.
Ich habe nur auf den Einwurf
da
gewartet.
Da wetterten auch alle ein gutes Geschäft. Ne?
Absolut. Da haben ja auch die Aktionäre zugestimmt und die IG Metall hatte eine ganz andere Stimmungslage. Da habe ich vor der Hauptversammlung mit der Vize-Aufsichtsratsvorsitzenden von TKMS gesprochen, von der IG Metall, Stefanie Schmoliner. Ja, und die hat sich doch sehr kritisch auch geäußert und gesagt, unser Eindruck ist, dass Herr Lopez nur die Aktionärsinteressen im Blick hat und möglichst schnell deshalb auch den Börsengang von TKMS anstrebt, um dann ThyssenKrupp eben in einzelne Einheiten zu zerlegen. Ja, und die IG Metall hat dann doch auch noch Sachen gefordert, die so von Lopez gar nicht vertreten worden sind. Hat gesagt, der Staat möge doch bitte bei TKMS einsteigen, um dieses für die Sicherheit des Landes strategisch wichtige Unternehmen abzusichern, was ja eben auch Schlüsseltechnologie hat, wie es die IG Metall nennt.
Was heißt das?
Ja, die IG Metall verweist darauf, ja nicht nur IG Metall, also es ist eigentlich unbestritten, dass TKMS Weltmarktführer für den Bau von nicht-nuklearen U-Booten ist und damit dient nicht nur als Lieferant der deutschen Marine, sondern auch als Hersteller von Kriegsschiffen für Länder wie Israel, Norwegen, Singapur. Ja, und ThyssenKrupp stellt dann auch noch Fregatten und Korvetten her, sprich Kriegsschiffe. Die Nähe zur deutschen Marine ist groß, die Verbindung dazu, also man ist ein wichtiger Lieferant für unsere Streitkräfte. Ja, aber zum Staatseinstieg, der vehement von der IG Metall gefordert worden ist, kam es dann am Ende nicht. Für Lopez, der ja dann tatsächlich einfach einen anderen Blick hat als die IG Metall, ist mit Sicherheit auch klar gewesen, so ein Staatseinstieg hätte sich auf den Börsengang jetzt nicht so positiv ausgewirkt, um es mal zurückhaltend zu formulieren, weil die Anleger, die wollen halt einen rein marktwirtschaftlichen Ansatz sehen.
Ja, du hast gerade Marktwirtschaft erwähnt. Wir haben ja bei ThyssenKrupp einen Akteur im Spiel, der zwar marktwirtschaftlich ist, aber auch ein wenig andere Interessen hat. Das ist die Essener Krupp Stiftung. Die hat ja bei ThyssenKrupp mehr als 20% der Anteile, ist also die größte Einzelaktionärin. Was bedeutet denn eigentlich der TKMS-Börsengang für die Krupp Stiftung?
Für die Krupp-Stiftung bringt der TKMS-Börsengang eine Veränderung, die, ja, man kann schon sagen, historische Bedeutung hat. Bislang hatte die Stiftung nur Anteile an einem Unternehmen, an der ThyssenKrupp AG, beziehungsweise an den Vorgängergesellschaften. Man kommt ja aus der Krupp-Historie und dann ist Thyssen dazugekommen, sind auch andere Unternehmen in der Historie dazugekommen. Und jetzt ist man eben an zwei Konzernen beteiligt, hat nicht nur eine Aktie, sondern zwei Aktien, also natürlich mehr Aktien, also Aktien an diesen zwei Unternehmen. Und das gab es in der Historie der Stiftung noch nie. Jahrelang musste sich die Essener Stiftung ja auch mit einer Mini-Dividende begnügen, wenn es nicht gar eine Nullrunde bei ThyssenKrupp gab. Und künftig ist da was Neues im Spiel und das hat auch durchaus eine gewisse Ambivalenz, denn ausgerechnet die Rüstungssparte TKMS könnte jetzt dann die Kasse der Stiftung aufbessern. Jedenfalls hat da TKMS-Chef Oliver Burkhardt schon signalisiert, dass man rasch ein attraktiver Dividendenlieferant sein möchte. Naja, und wenn dann dieses Geld kommt, dann wird eben eine Stiftung davon profitieren, die ja Förderaktivitäten in den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Erziehung, Gesundheit, Kunst und Kultur verfolgt und naja, auch eben aus Geld, was im Rüstungsgeschäft erwirtschaftet wird.
Theoretisch hätte die Stiftung da ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir verkaufen unsere Aktien, machen die zu Geld, wir wollen mit Rüstungsgeschäft als Stiftung nichts zu tun haben. Die haben ja jetzt immerhin 10% von TKMS, das wäre schon durchaus Geld.
Absolut. Es gibt aber keinerlei Hinweise darauf, dass die Stiftung sich von den TKMS-Aktien trennen möchte. Im Gegenteil, man hat doch sehr rasch, nachdem es die Entscheidung zum Börsengang gab, gesagt, wir wollen drinbleiben. Man hat von einer besonderen Unternehmensverbundenheit gesprochen und eine zweifache Anteilseignerschaft beschrieben. Naja, durch die Abspaltung TKMS raus aus ThyssenKrupp ergibt sich eben erstmals eine Diversifizierung des Stiftungsvermögens, so hat es auch die Stiftung selbst beschrieben, eine breitere Basis, wie es die Stiftung sagt, für die Förderaktivitäten.
Fassen wir mal zusammen, der Druck bei ThyssenKrupp bleibt groß. Der Blick auf die kommenden Monate in allen Geschäftsbereichen, so ehrlich müssen wir sein, sieht auch leider eher mau aus.
So ist es. Im laufenden Geschäft sind die Zahlen in vielen Bereichen tiefrot. Es gibt ja eine allgemeine Krise. Autoindustrie, Maschinenanlagenbau, Bauwirtschaft, überall läuft es schlecht. Und das ist eben für einen Zulieferkonzern wie ThyssenKrupp sehr belastend. Um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, ein Drittel aller Kunden des Konzerns kommen ja auch aus der Automobilindustrie, hat mal ein Finanzchef gesagt. Und deshalb hat ThyssenKrupp doch schwer zu kämpfen.
Lopez muss also jetzt die Kurve kriegen. Er hat mit dem Verkauf von TKMS und den Sondereffekten eine gute Börsenstory erzählt. Noch sind die Anleger zufrieden. Aber wenn es so weitergeht, ist der positive Effekt durch TKMS bald verpufft oder täusche ich mich da?
Ja, täuscht sich wie so oft mit Sicherheit nicht. Auch die Arbeitnehmerseite erzeugt ja einen wahnsinnigen Druck. Nochmal zur Erinnerung, Jürgen Kerner hat ja auch öffentlich sich dagegen ausgesprochen, den Vertrag von Lopez zu verlängern und hat sich auch kritisch zu den Holdingplänen geäußert in der Vergangenheit und gesagt, bei den Plänen des Vorstands könnten mehr als 20.000 Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben. Zugegeben, die Äußerung liegt ein paar Monate jetzt zurück, aber das gesprochene Wort gilt da. Es ist eben die Befürchtung, dass der Essener Traditionskonzern filetiert wird, auseinandergenommen wird, dass da einfach ganz viel verschwindet.
Das Jahr 2026 wird also spannend. Wir werden das weiter begleiten. Wagen wir auch einen Ausblick, Ulf?
Ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Naja, wir haben ja an so vielen Stellen viel Unsicherheit. Bleibt ein bisschen wie Lotto spielen, ne? Was ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Aber die Kernfrage ist, wird Lopez den Verkauf an Jindal schaffen? Welche Sparte wird als nächstes verselbstständigt? Und hält der Burgfrieden mit der IG Metall?
Das stimmt. Und darüber hinaus natürlich eine entscheidende Frage, wie sehr sich die wirtschaftliche Gesamtsituation eintrübt und wie groß die Effekte für ThyssenKrupp werden. Du hast das ja gerade gut erklärt. Fast kann man sagen, hoffentlich kommt es nicht so schlimm, wie es derzeit den Anschein hat.
Ja, wie sagt man so schön, sorry to say, aber die Stimmung ist leider mies überall in der Wirtschaft.
Dann drehen wir es doch mal positiv. 2026 kann uns auch an ganz vielen Stellen positiv überraschen, weil die Stimmung ist jetzt schon so schlecht, es kann positiv nach oben gehen.
Ich liebe deinen Optimismus.
Wir hören uns wieder am 3. Februar. Da besprechen wir dann die Hauptversammlung von ThyssenKrupp. Die ist am 30. Januar und da gehen wir zusammen hin, oder?
Ach, gerne. Ich freue mich drauf. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was es auf den diversen Baustellen im Konzern dann an News gibt. Ja, und wenn ihr zwischendurch up-to-date bleiben wollt bei ThyssenKrupp, schaut gerne vorbei auf watz.de/Wirtschaft.
Und wenn ihr unsere monatlichen Updates im Podcast nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, in diesem Sinne, wir hören uns. Danke und tschüss.
Tschüss. Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.